Ja, auch von meiner Seite, wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, Karl-Heinz, auch für diesen Bericht zur Ehre des Herrn. Das hat uns alle ziemlich mitgenommen auch, und wir haben da kräftig mitgebetet Mittwochabend, als die Nachricht durchkam. Und ja, da haben wir schon gebetet und gedacht, oh ja, die wird schon auftauchen irgendwie, ja, und dann als Donnerstag früh dann doch noch nichts Neues war. Da habe ich auch überlegt, ja, jetzt am Sonntag stehe ich vor einer trauenden Gemeinde und predige das Wort. Und so bin ich sehr dankbar heute Morgen, dass wir auch Gott dafür loben können, dass sie gefunden wurde, dass sie die Nacht überlebt hat, dass Gott Bewahrung geschenkt hat. Und wir sind, glaube ich, auch den ganzen Einsatzkräften von der Hundestaffel und der Polizei und von noch alles, Feuerwehr, glaube ich, war auch noch involviert zum Teil, wo wir unser Dank aussprechen. Und überlegt, das sind Menschen die ganze Nacht unterwegs und suchen und helfen, und manche machen das ehrenamtlich, und wir sind da sehr dankbar. Der Roman hat auch schon den Text vorgelesen, wofür ich auch dankbar bin. Ich gehe mit der Gemeinde, wenn ich dran bin, durch das Markus-Evangelium, und wir sind jetzt in Kapitel 11. Letzter Brudersonntag haben wir den zweiten Teil von Kapitel 10 betrachtet. Und Anfang von Kapitel 11 ist dann der Einzug in Jerusalem. Das ist auch ein Höhepunkt des Buches. Ich werde heute über den Teil nicht predigen, das bewahre ich mir auf, wenn das im Kirchenkalender auch passender ist, am Palmsonntag. Aber ich möchte nicht die Wichtigkeit von dieser Acht dann auch übergehen und vergessen. Wir haben ganz am Anfang von Markus' Evangelium gesagt, oder Markus sagt in Kapitel 1, Vers 1, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, der Messias, dem Sohn Gottes. Und Markus dann zeigt uns, dass die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und wir haben gesagt, wir können das ganze Buch, das Evangelium, in drei Akten aufteilen. Akt 1 befindet sich Jesus in Galiläa, Kapitel 1 bis Kapitel 8. Und dort wird die Frage behandelt, wer ist dieser Jesus? Der dritte Akt, das kommt von Kapitel 11 bis 16, befindet Jesus sich in Jerusalem. Und die Frage ist, oder es geht darum, wie Jesus König wird. Und dazwischen, Akt 2, das zweite Teil von Kapitel 8 bis Kapitel 10, ist Jesus auf dem Weg von einem Ort zum anderen. Und das Thema dort ist, was bedeutet es für Jesus, der Messias zu sein? Also mit dem Anfang von Kapitel 11 gehen wir von Akt 2 in Akt 3 rüber. Galiläa dazwischen, und jetzt kommt er in Jerusalem ein. Und er kommt als König ein. Deswegen ist das auch wichtig, hier der Einzug in Jerusalem. Es ist das Passafest. Jesus zieht königlich in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln ihn als der Messias zu. Aber wie gesagt, ich gehe heute nicht mehr drauf ein. Vers 11, da lesen wir, dass Jesus spät am Abend ankommt. Er wirft einen Blick in den Tempel und geht zurück mit den Zwölfen nach Bethanien. Und am nächsten Tag geht er in den Tempel. Auf dem Weg in den Tempel haben wir dann die Verse 12 bis 14. Jesus verflucht den Feigenbaum. Gar nicht so einfach. Das ist ein Text, den man als Prediger nicht aussuchen würde. Sieht nicht aus, aber es ist an der Reihe. Und meine Herausforderung ist, das euch zu erklären. Auch wortgetreu. Dann gucken wir mal, ob das mir das gelingt. Also Kapitel 11, die Verse 12 bis 14. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er vom Weiten einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Ja, ich befinde mich hier unter Gärtner und Leute, die sich Landwirtschaft besser auskennen als ich. Was ich gelesen habe, ist, Feigenbäume waren eine der häufigsten Art von Bäumen in Palästina. Und Jesus sieht aus der Ferne einen Baum voller Blätter. Manchmal, wenn man einen Baum sieht voller Blätter und die Blätter sind grün oder die haben einen Anschein von Gesundheit, dann erwartet man auch bei solchen Bäumen, dass man auch Frucht findet. Aber das war hier nicht der Fall. Manche Ausleger sagen, es war etwa fünf Wochen bis zwei Monate zu früh. Zu dieser Jahreszeit war reife Frucht noch nicht vorhanden, aber man hatte auch so kleinere Früchte, so die Anfänge dann auch finden können, die man auch essen könnte. Da war aber in diesem Baum gar nichts, war keine junge Frucht zu finden. Und so wusste man, obwohl er so viele Blätter hat, dieser Baum wird keine Frucht hervorbringen. In Vers 14 lesen wir, Jesus sagt, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. In Vers 20, am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Also diesen Verfluchung von Jesus hat sich vollzogen und zeigt uns Markus auch, dass es sogar in den Wurzeln, dass dieser Baum verdorrt war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir das lesen, dann denken wir, der Jesus ist etwas übertrieben. Ja? Oder vielleicht denkst du, oh, der arme Baum. Ja? Also, wir hören jetzt vom Sterben der Wälder, das ist auch ein wirkliches Problem im Schwarzwald jetzt im Moment, dass große Flecken absterben. Wir hören Nachrichten jetzt von den Waldbränden im Amazon. Das ist ein großes Thema. Also ich war erstaunt heute Morgen in der Radio um Nachrichten, wie viel Zeit dieses Thema eingenommen hat. Und man merkt, das Volk ist schon beschäftigt mit, wir müssen unsere Bäume, wir müssen unsere Welt retten, wir müssen die Bäume schützen. Was auch eine gute Sache ist, ja, von der Umwelt, dass wir dort auch was machen und uns da einsetzen. Aber das Problem hier ist, kommst du nicht weiter in dem Text, hörst du nicht mehr, was Jesus dir sagen möchte, weil es dir leid tut für den Baum. Das haben wir auch schon in der Bibel. Wir haben ein anderes Beispiel, wo jemand wirklich Gedanken hat wegen einem Baum. Und das ist Jona, Kapitel 4, Vers 9, da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht söhnst um der Stauder willen? Und er sprach, mit Recht söhne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Stauder, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Und da sagt Gott zu Jona, das kann nicht sein. Ja? Du hast so viel Mitleid mit diesem Baum, ja? Aber die ganzen tausende Menschen hier, die verloren gehen, das juckt dich nicht. Das passt nicht zusammen. Der Feigenbaum im Alten Testament, das war ein Standardbild für Israel. Und Jesus gebraucht den Baum als eine Gegenstandslektion. Die Tatsache, dass dieser Baum üppiges Laub hatte, aber keine Früchte trug, zeigte genau, was Jesus in Jerusalem beobachtet und gesehen hat. Und Jesus verfluchte den Baum nicht in Zorn, weil er hungrig war und der Baum nicht bot, was er versprach. Er hat den Baum verflucht, weil der Baum ein Bild war für das, was Israel passierte. R.C. Sproul sagte dazu, Jesus verfluchte den Feigenbaum als ein übernatürliches prophezeiisches Zeichen, dass Gott bald Jerusalem und seinen Tempel den er gerade von den verunreinigten wirtschaftlichen Geschäften säubern will, als Gericht über Israels mangelnde Frucht zerstören wird, die in dieser Woche in der Ablehnung des Messias gipfeln wird. Also seht ihr hier diese Gegenüberstellung. Für Jesus gestern bei seinem Einzug in Jerusalem wurde er vom Volk bejubelt. Er hatte geweint über diese Stadt. Und heute wird die widersprüchliche Realität im Tempel deutlich. Man könnte meinen, oh, die jubeln jetzt Jesus, er kommt rein in Jerusalem, heile Welt. Alles, was man haben möchte, so wie man sich das erwartet hat, der König zieht ein. Aber im Tempel, business as usual. Ja, die machen das weiter, wie sie es immer gemacht haben. Und Jesus war darüber zutiefst betrübt. Ja, wir haben es auch in den Zeugnissen davon gehört. Auch bei uns kann es sein, dass Menschen zwar eine Entscheidung treffen, aber man sieht keine Früchte. Vielleicht sieht man nach außen oder eine Frömmigkeit, vielleicht sieht man, ja, diese Person passt sich überall an. Aber das ist, also ich meine, passt sich an nicht im Negativen, sondern dass sie den Anschein haben, ein Christ und ein Nachfolger Jesus zu sein. Aber die Frage ist, ist da Frucht zu sehen? Tragen sie Frucht? Oder nur weil eine Gemeinde groß ist und schnell gewachsen ist, heißt nicht, dass sie viel Frucht trägt. Groß ist nicht automatisch ein Zeichen von Gottes Segen. Ist auch kein Zeichen automatisch, dass etwas gesund ist oder gut. Und so, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann solltest du Früchte tragen und nicht nur den Anschein haben, das zu tun. Wir kommen jetzt zu den Versen 15 bis 19. Jesus reinigt den Tempel. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hin auszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Ich war vor ein paar Wochen in Lörrach in der Fußgängerzone und ich habe mich geärgert über ein Schild außerhalb von einem Laden, ein bekannter Outdoor-Laden in Lörrach, und da stand groß, wie ich mich erinnere, dran an einem Schild, bis zu 90% Rabatt auf ausgewählten Artikeln. Ja. Also ich weiß nicht, wie sowas überhaupt erlaubt ist vom Verbraucherschutz, weil du wirst natürlich angezogen, bis zu 90% Rabatt auf ausgewählten Artikel. Also das heißt, die müssen nur zwei Artikel im ganzen Laden haben, die 90% reduziert sind, und alle anderen können überteuerte Preise haben. Und da werde ich damit reingezogen. Also das finde ich schon, ne, nicht ganz richtig. Aber wahrscheinlich werden dadurch keine Gesetze gebrochen und da ist das Gesetz schuld, weiß ich nicht. Oder es gibt Apps, die man am Smartphone herunterlädt und man denkt, man lädt was gratis herunter, man klickt schnell drauf, damit man reinkommt in der App, und dann erfährt man, ich habe 30 Tage, um das zu stornieren, sonst wird ein Jahresabo automatisch gekauft. Oder ich sehe auch viel bei den Handyverträgen, ihr merkt, ich beschäftige mich mit diesem Thema ein bisschen, bei Handyverträgen, da sieht man 9,99 € im Monat. Sternchen. Ab dem 13. Monat sahen sie den doppelten Preis, Mindestvertragszeit 24 Monate. Okay, doch nicht so ein tolles Angebot. Ich zahle das Doppelte im zweiten Jahr. Und so fühlt man sich dann so richtig ja, das ist nicht ganz richtig. Es ist nicht ehrlich. Und Menschen werden ausgebeutet, weil sie am Ende mehr zahlen, als womit sie gerechnet haben. Ja, vor allem, wenn das, ja, sagt man, okay, es war im Kleingedruckten drin, war im Vertrag, das haben sie unterschrieben, ja, aber es war auch versteckt. Und extra so, sonst wäre das Angebot gar nicht so attraktiv gewesen. Am nächsten Tag geht Jesus zum Tempel. Ich möchte, dass ihr diese Situation seht und versteht. Ich werde nicht auf alle Einzelheiten jetzt eingehen, wie es da ausgesehen hat, das würde die zeitliche Rahmen überspringen, da wäre ich bis 12 noch hier. Also ich lasse extra vieles raus, aber nachdem Jesus den Fluch hier ausgesprochen hat über den Feigenbaum, über die Aussage über ihren wahren Zustand, da kommt er, um die Realität jetzt im Tempel selbst zu sehen. Und die Geschichte, die wir hier haben, ist in allen vier Evangelien zu finden. Bei Johannes ist diese Geschichte vom Tempel ist ziemlich am Anfang, glaube ich, in Kapitel 2. Manche Ausleger gehen davon aus, dass es sich um zwei unterschiedliche, also dass Jesus zweimal die Verkäufer und Geldwechsler aus dem Tempel ausgetrieben hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich, es ist nicht ganz klar. In Jeremia Kapitel 7 ist auch eine Prophezeiung für uns, und es geht dort auch um eine widersprüchliche Lebensführung und widersprüchliches Benehmen im Tempel. Das möchte ich kurz angucken. Jeremia Kapitel 7. Ich lese ab Vers 8. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet? Nur um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Ja, im Tempel gab es viel frommes Tamtam. Und das war eigentlich widersprüchlich zu den Herzen von denjenigen, die daran beteiligt waren. Der Wuppertaler Studienbibel sagt, im Tempel herrschte von außen gesehen reiches, gottesdienstliches Leben. Den ganzen Tag wurden Opfer dargebracht, die Menschen strömten herzu und geben sich eifrig und unermüdlich Mühe, ihrem Gott zu dienen. Wo war wohl sonst noch auf Erden ein solches Volk, dass es mit diesem Gottesdienst so ernst und genau nahm? Und doch, Jesus, Gottes Sohn, kam in sein Eigentum und seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn wir zurück in Markus 11 sind, in Vers 15, da sehen wir, da waren Juden da, es war Passafest, die Juden kamen aus anderen Teilen des Landes, die kamen, um das Passafest zu feiern, die kamen, um Opfer in dem Tempel zu bringen. Und aus ihren verschiedenen Regionen haben sie ihre eigene Währung gehabt. Also sie brauchten dann auch Menschen, die bereit waren, ihr Geld zu wechseln in die Tempelwährung. Das hat schon seine Berechtigung gehabt. Greg Kenner ist ein Experte für jüdische Gebräuche. Und er schreibt, das Gesetz sagt, Opfer sollten keine lange Strecke hingelegt haben. In solchen Fällen sollte man die Opfertiere in Jerusalem kaufen. Also haben Geldwechsler und Taubenverkäufer ihre Berechtigung gehabt. Es geht nicht darum, ob es Geldwechsler hätte geben sollen, sondern darum, ob es richtig war, einen Großteil des Außenhofes in einem Ort zu verwandeln, der eher den Handel als den Gottesdienst betont. Aber wir sehen von Jesu Reaktion, wo der Betonung gelegen hat. Jesus hat den Baum verflucht und er hat den Tempel gereinigt. Hat Jesus sich hier daneben benommen? Wir lesen hier, dass er durchgeht, dass er die Tische umkippt, dass er ja, für völlige Unruhe sorgt. Würde man sagen hier, dass Jesus benimmt sich wie ein verwöhntes Kind, das nicht bekommen hat, was es wollte? Nein, was wir hier sehen, ist ein Zorn, ein solcher Zorn, der berechtigt ist. Zum Beispiel, was wäre, wenn du entdecken würdest, dass dein Nachbar, dein 12-jähriges Kind Drogen verkauft? Würdest du beim Nachbar anklopfen und sagen, ich habe das so mitbekommen, wäre mir lieb, wenn das aufhören würde? Oder stell dir vor, Männer, du kommst eines Tages nach Hause und du findest eine andere Frau und einen anderen Mann in dein Schlafzimmer. Du bist dann wütend. Du sagst jetzt, hau ab, nimm deine Sachen und geh jetzt raus, sofort. Ja, oder noch mehr, noch stärker. Du sagst nicht, das finde ich gar nicht gut. Vielleicht treffen wir uns morgen zum Kaffee und wir reden mal drüber. Machen wir nicht. Was man hier sieht, ist, Jesus ist mit einer Situation begegnet. In Johannes 2, Vers 17 lesen wir, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um das Haus wird mich fressen. Ein Eifer, der in einem frisst. Aber Jesus, wir kennen Jesus nicht als jemand, der zornig durch die Gegend geht und einfach hier und da Bäume verflucht, willkürlich. Der Jesus, den wir hier im Neuen Testament sehen, der Jesus, er ist ein sanftmütiger Mensch. Der sanftmütigste Mensch vielleicht, der je gelebt hat. Matthäus 11, 29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Selig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus in Matthäus 5, denn sie werden das Erdreich besitzen. Aber Sanftmut ist nicht mit Schwäche zu verwechseln. Meekness is not weakness, sondern Stärke unter Kontrolle. Sanftmut hat die Stärke, sich selbst nicht verteidigen zu müssen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, er hätte sich auch verteidigen können. Er hätte das verhindern können, aber er ist ans Kreuz gegangen. Aber Sanftmut wird andere mutig verteidigen. Und hier trat Jesus für die Heiligkeit Gottes des Vaters ein. Er ist eifrig, dass Gott gelobt wird, dass Gott gepriesen wird, dass Gott richtig angebeten wird. Und es ist diesen Eifer, der ihn veranlasst, das zu tun, was er tut. Hier trat Jesus für die Heiligkeit Gottes des Vaters ein. In Vers 17 haben wir es mit der Hof der Heiden zu tun. Es soll ein Ort sein, ein Vorhof, ein Tempel, ein Ort sein, wo Heiden kommen können, um zu beten, ein Ort, wo Heiden kommen können, um Gott zu suchen. Aber es war unmöglich, in diesem Ort Gott zu suchen oder sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Da war so ein Lärm. Also ich weiß, ich war schon mal in New York, in den, wo die Verkäufer, wie heißt es da, dieser New York Index Zeug. Ja, in Times Square, in Wall Street, genau. Ich war da in Wall Street mal und habe da so auf der Zuschauerbühne beobachtet, wie das abläuft. Das ist verrückt. Also ich habe mir sagen lassen, die meisten so 25, 26, die hören mit dem Job auf, weil es einfach zu stressig ist. Also stellt euch das vor, diesen Verkauf von Wall Street, und schmeißt noch 100 Schafe rein. Ja? und überlegt, was es da für ein Lärm und Durcheinander gibt, dann könnte man vielleicht mal eine Idee haben, wie es damals in diesem Hof ausgesehen hat. Da war es unmöglich zu beten oder sich auf Gott zu konzentrieren. Und in diesem Zusammenhang zitierte Jesus zwei Textabschnitte aus dem Alten Testament, Jesaja 56, Vers 7. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Also Gottes Haus war für alle Völker gedacht. Im Alten Testament gab es nur eine Trennung zwischen Priester und das Volk. Aber zu Jesus Zeiten war der Tempel auch aus Gründen der Reinheit nach Rasse und Geschlecht getrennt. Die jüdischen Frauen waren auf einer niedrigeren Ebene außerhalb des israelischen Hofes und die Nichtjuden am äußersten Hof. Und Jesus zeigte hier seine Sorge um die Anbetung der Heiden. Und er protestierte gegen diese Rassentrennung in einer religiösen Institution. Wir haben schon von Jeremia 7 gelesen, und da steht nochmals in Vers 11, haltet ihr denn dieses Haus, das noch meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhülle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Und Jeremia verurteilt den Gedanken, dass der Tempel, die so mit Sündhaftigkeit gefüllt war, ein Safe Place sein könnte, oder dass die gemeint haben, ja, wir machen all diese Dinge eigentlich und wir sind sündhaftig in unserem Benehmen, aber weil wir im Tempel sind, ist das irgendwie ein sicherer Hafen. Diejenigen, die die Armen ausgebeutet haben, die haben geglaubt, dass der Tempel sie beschützen wird. Aber Jesus sagt, er wird diesen Tempel zerstören. Vielleicht denkst du, ich finde Jesus schon interessant. Das, was ich hier höre, Woche für Woche, das weckt schon große Interesse in mir, aber ich habe die Nase voll mit Religion. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Gemeinden gemacht. Geistlichen Missbrauch, das kenne ich aus erster Hand. Oder vielleicht bist du enttäuscht von Personen, die geistliche Führer sind oder waren, und sie haben dein Vertrauen in sie missbraucht. Und du bist jetzt sehr vorsichtig. Und das kann ich verstehen, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt Kirchen, es gibt religiöse Gruppen, die den frommen Schein haben und viel versprechen. Und viele wollen nur dein Geld. Vielleicht hast du Erfahrungen in charismatischen Kreisen gemacht, wo der Gesundheit und Erfolg und Wohlstand versprochen wurde, wo dir gesagt wurde, wenn du nur mehr glaubst oder mehr spendest, dann würdest du das bekommen, wonach dein Herz sich verlangt. Und wenn du an diese Personen denkst, vielleicht kommt in dir ein gewisses Zorn hoch. Wisst ihr was? Ich glaube, Jesus ist auch zornig über solche Menschen. Geistliche Leiter, die ihre Verantwortung missbrauchen. Religionen, Kirchen, Gemeinden, die behaupten, irgendwas im Namen Jesu zu tun. Aber das ist nicht von ihnen. Menschen, die behaupten, Gott gehorsam zu sein, aber sie leben in Widerspruch. Und es ist richtig, dass wir solche falsche Anbetung und falsche Religion ablehnen. Aber wenn ihr alles andere vergesst, was ich heute sage, lehnt das alles ab, aber lehnt Jesus nicht ab. Er gab sein Leben für dich, er starb für deine Sünden und er möchte, dass du ihn nachfolgst, dass du ihn nachfolgst und nicht einer Religion. Ja, die letzten Verse in diesem Kapitel werde ich nur zusammenfassen. Jesus gibt eine Verheißung für den, der glaubt. Die Verse 20 bis 26. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an den Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Ja, was hat er anders erwartet? Ja. Jesus hat gesprochen und es ist geschehen. Jesus erwiderte: Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand an diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihn, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Oh ja, das ist ein Text, den diesen sogenannten Evangelisten oder Prediger auch sehr gerne verwenden, um zu sagen, du brauchst nur genug Glauben, du brauchst nur genug dir das wünschen und positiv denken und dir das vorstellen, und wenn du das genug machst, dann wird das auch eintreffen. Aber um was geht es hier wirklich? Ich muss beten zu einem Gott, ich bete zu Gott, weil ich glaube, dass Gott in der Lage ist, die Situation zu ändern. Ich glaube, dass für Gott nichts zu schwer ist. Wenn ich das nicht glaube, dann hat es auch keinen Sinn zu beten. Ich komme zu Gott und ich sage, du bist allmächtig und ich glaube, du kannst es tun. Aber auf der anderen Seite unterwerfe ich mich auch Gott und seinem Plan, seinen Willen. Ich glaube an seine Allmacht und ich unterwerfe mich den Willen Gottes. Und so muss ich immer beten. Ich kann Gott nicht vorschreiben, was er tun soll. Wir können auch Jesus Vorbild nehmen. Ein paar Kapitel weiter in Markus 14, wenn er überlegt, was auf ihn jetzt kommen wird, wenn er ans Kreuz geht, und er betet zu Jesus, und was sagt er dann? Kapitel 14, Vers 36. Er überlegt, was er alles leiden muss, und er sagt, 14, 36, aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Also dieser Allmachtsspruch. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann sagt er, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, die Menschheit zu erretten, diesen Erlösungsweg zu schaffen, dann bitte zeig's mir, aber wenn es nicht ist, dann dein Wille geschehe. Und das sollte auch unsere Haltung sein. Und zum Schluss kommt dieses Thema, hier am Schluss von diesem Kapitel, kommt dieses Thema nochmal auf, diese Autoritätsfrage. Wer gibt dir Autorität, das zu tun, was du tust? Wer bist du? 27, Kapitel 11, Vers 27. Sie kamen wieder nach Jerusalem, als Jesus im Tempel umherging, traten die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihnen und fragten: Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu handeln? Wir kennen das alles in Situationen, da kommt jemand rein, der benimmt sich, als wenn er der Chef ist, und er fragt: Wer ist das? Wer ist das da? Ne? Der benimmt sich, als wenn ihm das alles gehört. Ja, ja, dem gehört der ganze Laden. Ach so, okay, dann. Wenn der ganze Laden ihm gehört, dann darf er auch da durchgehen und sagen, was er will. Wir erkennen, es gibt Menschen, die haben Autorität, aber manchmal müssen wir erstmal herausfinden, wer ist das? Warum nimmt er sich so viel Freiheit oder so viel Autorität? Und die Frage hier ist, mit welcher Autorität darf Jesus das machen? Wer gibt dir das Recht zu all dem? reinzugehen und den Tempel zu reinigen, etwas, was die jüdischen Leiter hätte eigentlich machen müssen, das war ihre Verantwortung. Die hätten das nicht zulassen sollen, was da passiert ist. Und dann kommen die, natürlich, die fühlen sich dann auch auf die Füße getreten. Vielleicht merken die, oh ja, das hätten wir auch regeln sollen. Jetzt kommt Jesus rein und er regelt's. Aber die fragen, wer bist du? Wer ist es? Und das ist die Frage, die Markus durch dieses Evangelium stellt. Wer ist dieser Jesus? Jesus ist der König, der Messias. Da lesen wir weiter, Jesus wieder mit seinen Gegenfragen. Vers 29, ich will euch eine Gegenfrage stellen, entweder die Jesus beantworten sie mir und ich werde euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Gut, abgemacht, okay. So, Vers 30, die Taufe des Johannes, stammte sie vom Himmel oder von Menschen? Was ist eure Antwort? Also der Begriff vom Himmel heißt dann von Gott. Also hat Johannes das im Auftrag von Gott gemacht. Sie überlegten miteinander hin und her, wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Sollen wir also antworten von Menschen? Doch das wagten sie nicht, weil sie von dem Volk Angst hatten, denn das ganze Volk war der Ansicht, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Vers 33, schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Mit welcher Autorität macht er das? Jesus ist der König, der Verheißene, den Sohn Gottes, der Messias. Wir haben nur 11 Kapitel hier betrachtet, Markus Evangelium. Wir haben schon gesehen, er hat Vollmacht und göttliche Autorität über Krankheiten. Er hat Vollmacht und göttliche Autorität in der unsichtbaren Welt, mit Dämonen ausgetrieben. Wir haben gesehen, dass er Vollmacht und Autorität hat über die Natur, der Wind und das Meer, die gehorchen ihm. In der Lehre, manche theologische Fragen, hat er die zurechtgelegt, auch mit der Sabbatfrage. Er hat Autorität und Vollmacht, Sünden zu vergeben. Vollmacht und Autorität, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, komm und folg mir nach. Er ist vom Himmel, er kommt von Gott und er ist im Hause seines Vaters. Und im Hause seines Vaters hat er die Autorität, die Verkaufsleute auszutreiben. Er hat den Anspruch auf dein und mein Leben. Und wenn wir überlegen, viele wissen von diesem Hof der Heiden, der vor dem Tempel war, und das war ein Ort, wo Nichtjuden kommen konnten, um in Gottes Nähe zu sein, Gott zu suchen. Das ist meine Frage zum Schluss. Wenn ein suchender Mensch in unsere Gemeinden kommt, wenn ein suchender Mensch in unsere Häuser kommt, auf unsere Freizeiten, das Leben mit uns teilt, in unser Hof der Heiden eindringt, mögen unsere Handlungen sagen, dass Gott lebt, dass Gott heilig ist, dass Gott liebt. Und möge unsere Anbetung und unser Dienst anderen sagen, dass wir ihn vom ganzen Herzen lieben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir, Herr, dass es aktuell ist für unseren Tag, dass wir es verstehen können durch deinen Heiligen Geist, dass wir für unser Leben auch Anwendung finden. Und so nehmen wir auch dein Versprechen, dass dein Wort nie leer zurückkommt. So bitten wir in dein Segen. Amen.